Das ist ein ganz klarer Step, wo Tesla jetzt hinterherhängt und nicht mehr vorne herläuft.
Wenn mir jemand sagt, ein Elektroauto ist dafür da, dass die Umwelt grüner ist, da kann ich nur lachen.
Ich habe ultra viel in Tesla-Ladeparks verbracht und dann inzwischen auch in Ladeparks, wo sich Tesla und die anderen gegenüberstehen und sich so ausgecheckt haben und ihr seid die und wir sind die. Das sind Sachen, die hasse ich.
Henne-Ei-Prinzip, was war jetzt zuerst da, der Tesla oder irgendein Lappen, der gesagt hat, Achtung, die Kids stehen jetzt nur noch auf Smartphones und Auto ist aus.
Er trifft die Entscheidung. Was er sagt, wird gemacht, auch wenn es die dümmste Entscheidung der Welt ist.
Ergo, es sind die schlimmsten Autos wahrscheinlich in der Autogeschichte entstanden in den letzten 8 Jahren.
Die Marshalls Auto Podcast mit Karl Lehmann und Julian Hüller.
Karl, eine neue Folge, ein neues Thema. Und ich würde sagen, ein Thema, womit bei uns irgendwie so gar keiner rechnet. Nein, nicht Lastenräder. Aber es geht heute
um sowas Ähnliches.
Um sowas Ähnliches wie ein Lastenrad. Und zwar um die Marke Tesla. Einzig allein um die Marke Tesla. Zack, alle ausgeschaltet. Denn wir wollen die Frage klären, ist Tesla am Ende? Es klingt hart, aber das ist so die, ich glaube, da kann man eine Antwort drauf finden.
Ich glaube auch, dass das eine sehr berechtigte Frage ist, die nämlich im Umkehrschluss auch extremst viel vielleicht mal unsere heimischen Hersteller so ein bisschen spiegelt. Und ich muss ja eins sagen, ich bin richtig gespannt, weil ich nämlich noch nicht wirklich absehen kann, ob die Antwort am Ende ja oder nein lautet. Weil da gibt es, glaube ich, ein paar Variablen in der Formel, die habe ich nicht so auf dem Schirm und die bringst du mit. Wir haben davor nie drüber geredet. Nee. Und ich bin mal, wie bei so einem Kartenspiel, bei so einem Autoquartett gespannt, wie sich das am Ende darstellt.
Welche Karten hier gespielt werden. Also, wir haben da nie drüber geredet, ist nicht ganz richtig. Denn ich möchte gerne ich möchte das gerne so anhand von verschiedenen Thesen klären. Wir stellen so verschiedene Thesen auf, stellen Fragen in den Raum. Und ich würde das gerne so ein bisschen über diese Fragen versuchen zu klären. Bevor wir aber die erste richtig konkrete Frage in den Raum stellen, möchte ich mit was zwischen uns anfangen. Und zwar, immer wenn wir denn mal auf die Marke Tesla zu sprechen gekommen sind, und du bist ein Journalist, du kannst sehr objektiv Dinge beurteilen, bist du immer sofort ins Subjektive gefallen, gar nicht negativ gemeint, und hast immer eine sehr starke und eigentlich schon sehr ablehnende Meinung zu Tesla gehabt. Also sehr übertrieben gesagt, sowas kommt mir nicht ins Haus. Also ist mir klar, warum dir das nicht ins Haus kommt, aber halt diese Art. Und woher kommt das? Was ist, kann man das pinpointen und sagen, das ist der Punkt, warum das so ist, bei dir verankert?
Ich glaube, am Ende muss man da die Produktseite trennen von der Image-Seite. Und ich glaube, das, was mich am meisten triggert bei Tesla, ist diese Image-Seite. Und ich muss aber auch sagen, das zielt jetzt schon wieder auf den Kern unserer Frage ab, nämlich sind die am Ende, weil das beinhaltet ja diese Frage, dass die sich verändert haben, seitdem die auf dem Markt sind. Und ich finde, das Image hat sich auch geändert. Aber ganz am Anfang, ich muss jetzt meine Wortwahl gründlich überlegen, aber ganz am Anfang hatte ich das Gefühl, dass Tesla und die Leute, die sich dafür Tesla stark machen, also ob die besessen, also ob das Kunden tatsächlich waren oder nur Leute, die so diesen Spirit irgendwie gefühlt haben, die empfand ich als ultra militant. Also wirklich unangenehm moralisch abwertend. Und da habe ich mich, also da fühle ich mich bis heute angesprochen.
Verstehe ich erstmal die Punkte, ne? Lässt sich, glaube ich, aber lässt sich treffend darüber diskutieren, ob das bei Apple zum Beispiel genauso ist, ne, mit dieses Militantsein und so weiter und so fort. Ich glaube auch, man wird es mit Sicherheit in den Kommentaren unter dieser Folge sehen, dass es was anderes ist, als wenn wir über Mercedes diskutieren. Und Mercedes haben wir sehr hart diskutiert. Da gibt es aber keinen Kommentar drunter von irgendeinem Mercedes-Hardliner, der uns irgendwas von dem, was wir da besprochen haben, abspricht oder sagt, ihr seid doch alle bescheuert, ist die beste Marke der Welt. Das werden wir höchstwahrscheinlich unter dieser Folge lesen können. Dass es Leute gibt, die unabhängig von dem, was wir hier sagen, unabhängig von unseren Erfahrungen, immer sagen würden, es ist die beste Marke der Welt. Und deshalb bin ich da bei dir, dass das sehr militant ganz oft ist. Das stellen ja auch andere Journalisten fest, die sich mal kritisch zu Tesla äußern. Und kritisch äußern heißt, wir haben auch genug Positives schon gesagt. Also ich in meiner, sag mal, Journalistenkarriere habe schon viel Positives über Tesla berichtet. Da würde ja dann keiner mehr was zu sagen. Also nur mal das dahingestellt.
Oh, um mal die Gegenfrage zu stellen, korrigier mich, ja, aber so richtig weit bist du von der Haltung auch nicht entfernt oder siehst du das völlig anders?
Ich kann die sehr gut verstehen. Ich kann militante Sachen nie gut ausstehen und das liegt bei mir aber jetzt weniger an der Marke Tesla, sondern an den Leuten, die so militant sind.
Exakt.
Deshalb, ich nehme die Marke, ist da für mich komplett raus, die Produkte sind da für mich komplett raus. Ich finde diese Leute, die so sind, total bescheuert. Da kann man ja auch einmal kurz, ich will ja erstmal in unseren persönlichen Erfahrungen kurz bleiben, mal kurz ausholen. Wir machen den Job schon so lange, es die Marke einfach gibt. Also ich bin jedes Modell von Tesla gefahren, außer den Roadster, zu Genüge. Viele tausend Kilometer, jedes einzelne Modell in den verschiedensten Ausbaustufen, jedes. Wirklich jedes. Und wirklich angefangen mit dem ersten Model S, was es einfach in Deutschland gab. Den ersten Tester mitgemacht und so weiter und so fort. Hab ultra viel in Tesla-Ladeparks verbracht und dann inzwischen auch in Ladeparks, wo sich Tesla und die anderen gegenüberstehen und sich so ausgecheckt haben und ihr seid die und wir sind die. Das sind Sachen, die hasse ich. Die hasse ich. Ne? Allein diese Stimmung in Ladeparks, wo da die Tesla-Lader sind und da die anderen, das war so lange eine ganz komische Stimmung zwischen diesen Lagern. Und ich dachte, wir reden ja nicht von Gladbach und Köln oder von BVB und Schalke, sondern ihr fahrt alle Elektroautos, chillt mal so ein bisschen. Aber ich habe halt viele, und deshalb fand ich dieses Thema auch so interessant, ich habe sehr, sehr, sehr viele Erfahrungen mit Tesla gesammelt, in den Autos selbst, wie gerade gesagt, aber auch, ich nenne es mal so ein Ticken hinter den Kulissen. Und will da mal mit einer Anekdote anfangen, ohne dass die den Ton setzen soll für diese ganze Folge, weil ich mich immer daran erinnere, an diesen Moment. Und zwar ist das so, wenn man, oder in Deutschland ist es so, wenn man einen Tesla bekommt, sozusagen als Pressewagen, dann holt man den ganz normal im Tesla Service Center ab. Und das war damals, wenn ich mich nicht irre, das Tesla Service Center in Köln. Und ich bin da reingegangen und dann musst du manchmal ein paar Minuten warten. Dann sagst du, hallo, ich hole mir einen Pressetestwagen ab, alles klar, in 5 Minuten kommt einer. Und da hatte ich einen ganz positiven ein positives Aufeinandertreffen mit Tesla-Besitzern. Und zwar einem jungen Pärchen, die da saßen und das so gehört haben, dass ich einen Pressewagen abhole und gesagt haben, was machen Sie denn hier? Und man kommt so ins Gespräch. Und dann habe ich natürlich auch im Gegenzug gefragt, was machen Sie denn hier? Ja, wir sind gerade aus Australien oder Neuseeland, eins von beiden war es, wieder zurück nach Deutschland zurückgewandert. Also sind ausgewandert und kamen gerade wieder zurück. Und wir haben aus Australien raus oder Neuseeland uns unseren Tesla schon bestellt, damit wir, wenn wir wieder hier sind, direkt ein Auto haben. Wir sind vorgestern hier angekommen. Wir haben gestern den Wagen abgeholt und wir geben ihn heute zurück. Das ist so prägsam für mich gewesen. Und ich habe dann gefragt, was ist los? Der Mangel, der Mangel, der Mangel, der Mangel, haben wir keinen Bock drauf. Da können die jetzt noch so viel sagen, das beheben die für uns alles wieder. Ist mir egal, die sollen den nehmen, Geld zurückgeben, ich gehe wieder. Das fand ich super einprägsam. Auch wenn ich diese enormen Mängel, die der hatte, die die da beschrieben haben, an den Testwagen in der extremen Form nie hatte, fand ich es aber spannend und habe dann im ersten Moment gedacht, okay, vielleicht ein Einzelfall, kann ich kurz sagen, war kein Einzelfall. Ich war oft in diesen Service-Centern, um Autos abzuholen und habe fast jedes Mal Gespräche entweder geführt oder mitbekommen zwischen Service-Mitarbeitern und echten Kunden, wo diese Probleme, und dann sprechen wir von, es kam Wasser durch die Heckscheibe rein. Also strukturellen Problemen in diesem Auto oder das Auto fährt nicht oder die Tür geht nicht zu oder das Fenster geht nicht hoch und runter. Also strukturellen Problemen in diesem Auto immer wieder vorkam. Aber wie gesagt, das soll nicht den Ton für diese Folge setzen, das soll nur klar machen, viel schon erlebt und auch vieles, was wir hier sagen, ist halt echtes Erleben und nicht, ich habe das irgendwo gelesen, sondern wirklich erlebt. Aber um aus diesem Ton direkt mal rauszukommen, also du hast deine Erlebnisse, vor allem eben mit diesen militanten Leuten, ich habe meine Erlebnisse. Nichtsdestotrotz ist, und hier sind wir bei der ersten Frage, These, Theorie, die ich klären will, ist die erste Frage, ist Tesla eigentlich der wichtigste Automobilhersteller der letzten 30 Jahre? Diese Frage wirkt jetzt total kontra zu dem, was wir gerade gesagt haben. Aber auf der anderen Seite, wenn man einfach drüber nachdenkt, wie viel Revolution haben die denn bitte angestoßen? Oder siehst du es ganz anders? Anders, wie würdest du diese Frage beantworten? Ist Tesla der wichtigste Automobilhersteller der letzten 30 Jahre, 20 Jahre, wie auch immer? Ja oder nein? Erstmal und dann eine Begründung
hinterher. Ja, na klar, also es gibt sicherlich einen Blickwinkel oder auch deutlich mehrere Blickwinkel, wo du sagen musst, aus der Perspektive betrachtet, ist, ich würde das Wort wichtig ein bisschen schleifen und würde sagen, der prägsamste Hersteller der letzten, und ich würde sagen, dann eher 20 Jahre, weil so spontan müsste ich mich jetzt hinsetzen und müsste sagen, Mensch, was hat denn wer wie was gemacht und war nicht vielleicht doch in Summe dann Mercedes oder Porsche, was gewisse Innovationen angeht, dann noch mehr in der Grundlagenprägung drinne. Also von daher würde ich sagen, nee, na klar, deswegen sprechen wir ja darüber, weil natürlich der Laden nicht nur maximal kontrovers ist, sondern eben auch super prägend ist. Also super prägend ist, weiß ich gar nicht, aber super prägend war.
Aber was für Punkte würdest du denn da ins Feld führen? Was sind denn die Punkte, die die gemacht haben?
Also die, da sind ja gleich so ganz viele Aspekte drin, die super interessant sind, mal auseinanderzubringen. Also im Grunde genommen hat die Reise ja, wenn ich mich so richtig erinnere, ich verkürze halt mal so ein bisschen, die Reise ja damit angefangen, dass Tesla entscheidende Patente von Mercedes übernommen hat, die also nicht unwesentlich zu diesem Model S beigeführt haben. Also wir erinnern uns, auch im Model S hast du ja diesen Mercedes-Wählhebel noch drin. Und
Model S wurde auch auf einem CLS erprobt zum Beispiel. Der ganze Antriebsstrang, ein CLS umgebaut und so weiter. Das ist eine ganz enge Verbindung, ja.
Das ist zwar nur ein Unteraspekt, weil na klar können wir uns dann darüber direkt unterhalten, ach okay, Mercedes hat das quasi so entwickelt und Tesla hat das quasi einfach eingekauft, weil Mercedes sich nicht bewusst war, welchen Wert sie da quasi geschaffen haben. Egal wie, ne? Also wer das Tor schießt, der schießt das Tor. Und dann ist natürlich deswegen Tesla so prägend gewesen in den letzten 20 Jahren, wenn wir in der Formulierung bleiben, weil die halt das E-Auto salonfähig gemacht haben. So. Und es gibt meiner Meinung nach noch ein Layer darüber. Wenn man sich einen Tesla anguckt, dann ist das ja nicht nur der Antrieb, der quasi sozusagen neu war, wenn ich es mal so vereinfache, sondern das ganze Auto ist ja ein anderes Konzept.
Ob man es mag oder nicht, aber grundsätzlich das Touch-Display im Auto standardisiert ist durch das Model S reingekommen. Es gab da vorher schon mal welche, auch selbst in den 80er Jahren, ganz komische Dinger. Aber so standardisiert, ich lasse alle Knöpfe weg und das ist das Tablet dafür drin, kam durch Tesla. Ich persönlich finde das nicht gut, aber vom Thema wichtig und Revolution und was haben sie verändert zu sprechen, alle haben das heute drin. Seit, ich glaube 2012 kam das Model S raus, seitdem haben das alle. Einfach nur mal so. Over-the-air-Updates, auch was ich bei meinem Auto persönlich nicht brauche, aber was heute Standard ist. Tesla in die Autos reingebracht. Überhaupt, du hast es eben gesagt, den Elektroantrieb. Eine große Batterie, Reichweite, leistungsstarke Elektroautos. Es gab nur, für die, die es nicht wissen, zu diesem Startpunkt des Model S nur ein anderes Elektroauto vorher und das war der Nissan Leaf, ich glaube mit 90 Kilometern Reichweite. Unfassbar hässliches Auto, was keiner haben wollte. Und Tesla hat es geschafft mit diesem Model S, auf einmal bei allen zu machen, was ist das denn? Ein Auto, was okay aussah, eine große Limousine und was auf einmal mit, die haben ja nie ihre Leistungsdaten so richtig verraten, aber irgendwas um die 400 PS um die Ecke kam für $50,000 oder was es in den USA waren und auf einmal konntest du wie eine Rakete abschießen und alle, krass, was ist das denn für eine neue Welt? Und nicht nur das, sondern Tesla kam direkt mit Ladeinfrastruktur, weil den Leaf konntest du nirgendwo laden. Ich bin mal, um meine erste Elektroerfahrung zu nennen, mit einem Renault Twizy. Ich muss gucken, wann es war. Vielleicht auch so um den Dreh, 2012 oder so, habe ich versucht, von Köln nach Rüsselsheim zu fahren. Da gab es keine einzige Ladestation. Den kann man auch nur an der Schuhsteckdose laden. Ich habe mal bei einer Bäckerei geladen und bei einem Renault-Händler. Es gab nichts. Tesla hat sich gedacht, wir bringen das Auto, aber wir bringen auch die Infrastruktur mit. Das sind Sachen, was ja heute total normal ist. Überall siehst du diese Ladesäulen, überall siehst du Elektroautos, überall siehst du Touch-Displays, überall werden Updates over the air ausgeführt. Das hat Tesla zu verantworten. Und das sind so die Punkte, wo ich sage, den vielleicht nicht der wichtigste Autobauer der letzten Jahre, weil das klingt immer so alleine auf dem Olymp, aber der mit dem größten Impact in die Automobilindustrie.
Vor allem, was ja dahinter steckt, ist ja einfach diese Mentalität, eine Sache völlig anders zu betrachten. Und klar kann man sagen, okay, man geht den Weg der Elektromobilität aus verschiedensten Gründen. Aber natürlich muss man in dem Moment auch sagen, und darin hat ja die deutsche Autoindustrie oder die Autoindustrie weltweit ja eigentlich immer, die Hürde war zu hoch. Also weil ja klar war, okay, du kannst halt diese Produkte nicht in der Qualität bringen, dass sie so überzeugend sind im Alltag, wenn du nicht einen gewissen Standard erfüllst, plus wenn du sie nicht benutzen kannst, weil du sie nicht laden kannst. Und diese so massiv reinzugehen und zu sagen, also so eine disruptive Marktveränderung, zu sagen, wir können nicht die Autos anbieten, wir müssen ein ganzes Ökosystem anbieten. Das ist die Tesla-Idee, das ist so klassisch Elon Musk. Ne? Und die Punkte auch, dass der Typ ja eigentlich ein totaler Fan von Sportwagen und Verbrennern ist, zeigt sich natürlich auch im Roadster. Das war ein Lotus eigentlich.
Ja, Elise-Basis, aber nicht mehr viel Elise nachher von drin. Drei Teile so ungefähr.
Aber die Idee zu sagen, pass auf, ich glaube, wir müssen ein Auto bauen, was nicht wie so ein Osterei 100 Kilometer schafft, möglichst leise, möglichst cute, sondern das muss ein Auto sein, was rasant ist, was Kraft hat und so weiter und so fort. Also diese Idee der Kraft in den Prozess selbst zu packen und zu sagen, okay, dann bauen wir noch scheiß Ladestationen überall hin, wo es frei ist. Das ist so heftig, dass das natürlich revolutionär ist, weil das ist völlig anders, als die Industrie getickt hat. Die waren natürlich, da waren die richtig fetten Jahre, da waren die richtig bequem. Und das auszuhebeln, also diese Industrie, die wiegt ja so viel wie die Sonne. Und die Sonne auszuhebeln, da musst du schon echt tricksen. Und das haben die halt geschafft. Und das ist natürlich in der Hinsicht, ich weiß nicht, ob es revolutionär ist, weil wir reden jetzt nur über einen Zeitraum von 15 Jahren, wie die existieren am Markt, sag ich mal. Und wir sehen erste Erosionserscheinungen. Und deswegen ist meine These da auch, ich zweifle da jetzt langsam dran. Aber erstmal das Momentum haben sie gemacht.
Den Impact. Das ist ja nicht nur, dass die den Hebel angesetzt haben, sondern sie haben ja super viel mit dem Hebel auch bewirkt. Ne?
Würdest du denn sagen, dass die Autoindustrie, und damit meine ich jetzt nicht VW und Mercedes auch, Mercedes hat die Sache ja erfunden. Ne? Das war denen klar, dass das ein Thema wird. Die haben es nur unterschätzt oder die haben irgendwie...
Ja, die haben ja viele so Joint Venture, wo sie, glaube ich, nicht bei allen drauf setzen, dass das jetzt der neue heiße Scheiß wird. Ne? Ich weiß auch nicht, ob sie da drauf gesetzt haben. Ich glaube, das war für die auch eher so ein Punkt zu sagen, ey, mach doch, ist doch eine super Sache, das nebenher zu entwickeln. So, als wird jetzt einer kommen und sagen, ich habe nochmal einen neuen Ansatz bei Wasserstoff.
Klar.
Lass mal laufen, krieg da ein bisschen Geld für. Wenn es gut ist, profitieren wir davon. Wenn es nicht gut ist, haben wir es versucht. Ich glaube, das war so der Ansatz.
Aber ich denke, rückblickend hätten sie es gerne selber gemacht. Und,
ja, das ja.
Ich glaube, die haben einfach dieses Momentum unterschätzt, was da der Elon da draufpacken kann. Ja. Weil der einfach anders tickt. Damit haben die das war einfach so richtig aus der Kalten einmal richtig in die Seite geboxt, haben die nicht gesehen. Aber würdest du so weit gehen zu sagen, dass Tesla im Prinzip die ganze etablierte Industrie dazu gezwungen hat, Entwicklungsschub einzulegen und selber sowas zu entwickeln?
Ohne Wenn und Aber, weil sonst wäre es nicht so gekommen, wie es gekommen ist. Ich glaube nicht, nehmen wir immer mal dieses 2012 als erstes Model S Launch, dass Mercedes, Audi, BMW vorhatte, lass es 2014, 2015 mit der Elektromobilität zu starten. Hatten die nicht vor, bin ich mir ziemlich sicher.
Warte mal ganz kurz, guck dir mal den EQS an. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, ob die den Plan haben, mit der Elektromobilität zu starten. Also so.
Das stimmt, aber ich glaube nicht, dass sie das, also wenn überhaupt, hatten die das wie so viele Sachen in der Schublade und haben sich gedacht, wenn aus irgendeinem Grund mal das sinnhaft ist, holen wir es raus und machen es. Aber die haben nicht geplant, das zu machen, sowieso, sondern es ist nur alles losgegangen, weil Tesla es losgetreten hat. Da ist auch eigentlich schon die nächste These, weil wir da auch immer gerne drüber sprechen und auch drüber gesprochen haben bei Mercedes ganz viel. Tesla hat das geschafft, diesen Hebel anzusetzen und diesen Schwung zu machen, ganz ohne klassische Pressearbeit, nenne ich sie mal. Also in den USA ist es auch immer noch so, dass die gar keine Pressestelle haben. Deutschland ist noch eins der wenigen Länder, was noch Pressekontakte hat, die wir anschreiben können und so weiter und so fort. Aber das war für das Unternehmen nie relevant. Die haben nie gesagt, ja, wir müssen jetzt hier die krassesten Journalisten einladen und so weiter. Die haben mit Journalisten zusammengearbeitet, das soll es gar nicht heißen. Aber diese Standard-Events, die wir so kennen, ein großer Hersteller lädt irgendwo ein schönes Land ein und stellt da 40 seiner Autos hin und sagt, fahrt mal und kriegen alle ein Fünf-Sterne-Hotel und ein leckeres Essen und dann ist die Laune bestimmt noch gut. Das gab es so bei Tesla eigentlich nie. Die haben immer eine andere Form von Marketing gemacht.
Total. Und witziger, nur ein kleiner Einschub fällt mir gerade auf. Goodwood war ja neulich.
Ja.
Und in Goodwood hast du ganz viele Elektrohersteller, die sich da natürlich so ein bisschen als ja, auch ganz schöne Autos inszenieren, zu versuchen. Weißt du, wer nicht da war?
Tesla. Interessiert ihn nicht. Jetzt geht denen am allerbesten vorbei. Also, ne, jetzt kann man relativ viel hin und her springen. Jetzt hatten wir hatten eine ganz lange Phase, wo es Tesla richtig gut ging, richtig immer nur Autos verkauft, Model Y, das weltweit meistverkaufte Elektroauto und so weiter und so fort. Dann wieder so ein bisschen runter. Jetzt gerade erholen sie sich wieder ein bisschen. Ich will auch der Beantwortung unserer Frage nicht zu viel jetzt vorwegnehmen. Ich finde, die müssen wir so Stück für Stück so ein bisschen angehen. Aber das war für mich immer ein ganz entscheidender Punkt bei Tesla, dass die dieses Thema, wie bringen wir denn unsere Autos raus in die weite Welt, anders eingegangen sind. Ich weiß, ich kann mich da noch, ich gucke schon immer viel amerikanisches Fernsehen, Talkshows so bei YouTube. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Elon Musk bei Letterman war. Model S, wirklich damals, das dahingestellt. Der hat den eingeladen, weil das irgendwie alles neu, alles besonders war, wie jetzt Elektroautos, und hat dann da ganz blöde Witze gemacht, der Letterman. Aber das hätte es ja nie gegeben, dass jetzt der neue Mercedes, der neue BMW oder der neue VW bei Letterman vorgestellt wurde. Klar, weil es auch more of the same war, immer mehr des Gleichen und nicht irgendwie so eine ganz große Neuerung. Aber das war das, wie der gepunktet hat. Das war dieser Typ, damals noch jung und irgendwie komisch nerdig aussehende Typ, der auf einmal einen Riesenerfolg damit zu verzeichnen hatte, den man natürlich gerne als American Story auch so eingeladen hat, um zu zeigen, hier, ne, amerikanische Marke und so weiter und so fort. Aber das war es. Es war eher Internet, Social Media, Veranstaltungen ja dann später auch. Wir haben das ja auch schon mal, ich glaube, in der Mercedes-Folge besprochen, ne, diese Events, die dann irgendwie da drum gemacht wurden. Jeder erinnert sich aus der Neuzeit jetzt daran, dass der Cybertruck da mit so einem, wurde er beschossen oder beworfen, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall, dass die Scheibe da kaputt gegangen ist, dann ist er heutzutage jede zweite Woche gefühlt bei Joe Rogan im Podcast und dann schießt Joe Rogan mit seiner Armbrust auf den Cybertruck. Das sind halt so Dinger, die bleiben hängen. Das existiert bis heute nicht bei den anderen. Mercedes macht irgendwelche Models und die G-Klasse auf dem Mond. Ne? Ich will nicht immer mit, also die anderen auch, wir nehmen immer so Mercedes als schnelles Beispiel, weil wir die so nah am Herzen haben, aber das war für mich ein entscheidender Punkt, den die anders gemacht haben. Die haben viel jüngeres, zielgruppenzugeschnitteneres Marketing gemacht. Ist dir das so auch aufgefallen? Also hast du Tesla auch anders in dein Leben rein infiltriert bekommen, reingepresst bekommen, als das bei den anderen der Fall war?
Ja, aber definitiv. Ich sag mal, wir haben ja auch noch diese Berufskrankheit, dass wir alle solche Moves immer bis ins Unendliche versuchen zu dekodieren, um daraus irgendwie unsere Schlüsse zu ziehen. Und na klar, Tesla hat das ganz anders gemacht, weil sie sich einfach rausgezogen haben. Das ist eigentlich clever, weil du kannst in einem gewissen Game, wo alle in der Champions League spielen, ja nicht als Neuankömmling, also du könntest ja ausrechnen, wann du da oben bist, mit ganz, ganz vielen Sachen. Und es verbrennt natürlich unfassbares Budget. Das Spiel, was Tesla macht, ist halt ein anderes. Ne? Sie geben dieses Budget halt in die Kernentwicklung rein und in die Dinge, die da halt passieren müssen. Und deswegen haben sie ja auch so einen schnellen Sprung gemacht. Deswegen konnten sie ja auch da überall in die Pampa ihre Ladestationen aufstellen und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch, dass Tesla, wie sage ich denn das, dass die nicht so ganz, dass das auch nicht ganz konsequent ist teilweise. Also ja, die machen, also die wollen es mit, also die kokettieren ja auch mit ihrer Andersartigkeit. Ne? Also irgendwo nicht zu erscheinen, ist ja dann irgendwann schon so auffällig, dass es fast schon so einen Imagecharakter hat. Also sie vergleichen sich gar nicht mit anderen Autoherstellern. Jeder weiß natürlich, dass es am Ende ein Fahrzeug ist, was ich messen muss mit den anderen. Aber sie gehen der Sache natürlich schön aus dem Weg. Und dann gibt es aber wieder so Sachen wie zum Beispiel Gran Turismo, PlayStation. Absolutes Enthusiastenspiel, wo ja auch verschiedene Hersteller sich, ich sag's mal so, einkaufen, um auf der Plattform einfach stattzufinden. Witzigerweise sind die da drinne. Also es ist so ein Hersteller, den du auswählen kannst in dem Spiel, wo ich so denke, der hat da überhaupt nichts verloren, ehrlich gesagt. Und also, aber da haben sie scheinbar irgendwie, ich sag's mal so, doch dann ihr Geltungsbedürfnis zu sagen, ey, das ist irgendwie vielleicht eine Zielgruppe, da wollen wir gerne rein. Und gerade weil natürlich, um beim Thema Gran Turismo zu bleiben, also sie wollen in eine Zielgruppe rein, die nicht nur autoaffin ist, sondern die vielleicht halt eine gewisse Altersschicht hat, weil sie halt irgendwie gaming-affin sind. Sie wollen da aber auch rein. Ich meine, das ist ja jetzt kein Schachspiel, das ist eine Rennsimulation. Das ist auch eine ganz klare Zielgruppe. Mhm. Und da hat mich dann jetzt schon rückblickend, muss ich nochmal auf Goodwood kommen, schon gewundert, dass sie bei da, wo diese Emotionen so pieken, wie bei einer Rennsimulation, das ist ein Spiel, das macht Spaß, das bringt Freude, dass sie dann nicht bei so einem Event wie Goodwood sind, obwohl das da total gut reinpassen würde.
Würde es, wir kommen da gleich, glaube ich, nochmal zu, wie die aktuelle Situation bei Tesla ist. Ich glaube, da fehlt es ihnen so ein bisschen, also vielleicht am Willen, auf der einen Seite überhaupt mitzumachen, aber am anderen Ende auch am Produkt gerade. Ich glaube, hätten die jetzt diesen seit Ewigkeiten angekündigten neuen Roadster am Start, wären die da hochgefahren. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, das ist einfach gerade, haben wir da kein Interesse dran, aber da kommen wir jetzt gleich an, also das ist ja auch das Gesamtthema, sind die am Ende oder sind die gerade in einer Pause oder was machen die gerade? Da kommen wir gleich nochmal zu. Wie siehst, also ist für dich die Person Elon Musk sowohl in der Anfangszeit von, also ist das immer die gleiche Verbindung gewesen für dich von Elon Musk und Tesla oder ist irgendwann das Thema Tesla in den Hintergrund gerückt und Elon Musk zu sehr in den Vordergrund? Wir wollen uns jetzt hier nicht über irgendwelche politischen Ansichten und was weiß ich was, was er alles schon getan hat, sondern einfach nur, es ist ja nun mal, diese Marke ist mit einer Person verbunden. Wie siehst du diese Verbindung damals und heute?
Wer bin ich? Also, um mich da drüber zu erheben, aber das ist, glaube ich, der Punkt, den ich da eben wirklich als nach wie vor so schwierig finde. Deswegen komme ich da emotional auch nicht hin, weil die Leute, die natürlich die Marke und die Marke verkörperte natürlich all das, was wir gerade erklärt haben. Also diese wahnsinnige, disruptive Craziness, zu sagen, nee, ich scheiß da drauf, ich mach das einfach anders, Freunde. Das ist natürlich Elon Musk. Das ist niemand anders. Also bitte, diese Marke verkörpert Elon Musk genauso sehr wie SpaceX. Und also das steckt da alles drin, das ist Elon Musk. Und das haben die Leute am Anfang ja gefeiert. Zu Recht. Also wenn was verrückt ist und dich bewegt, dann kann dich das, also dann kannst du das feiern. So, und in meinen Augen, also ich habe das ähnlich empfunden wie du, ich sag mal wahrscheinlich damals, als so der Apple-Hype losging, dass das einfach mir ein bisschen auf den Sack ging, weil ich so dachte, ja, mein Gott, ist ja schön, jetzt wisst ihr das alle besser oder wie oder was. So, und jetzt, wo der Typ streitbar wird, weil er irgendwie jetzt, also jetzt stellt sich heraus, warte mal, der ist ja gar nicht irgendwie ein veganer Fahrradfahrer, der irgendwie, ne, also die Welt jetzt verbessern will. Der sieht halt eine geile Business-Idee, die in Summe was in der Entwicklung der Gesamtheit dazu packen kann. So, und jetzt, wo, wie gesagt, er ein paar Sachen raushaut, die so nicht so, ich sag's mal, gängig sind, springen sie dann ab und machen sich Sticker hinten ans Auto, dass sie damit also nicht einverstanden sind, aber weiterhin sein Auto kaufen. Und da hat mich so dieser Tesla-Kult, nenne ich ihn mal, da bestätigt das sich einfach. Also das ist halt einfach nur so eine, das ist so ein Image, was die sich angezogen haben. Und damit haben sie kokettiert, jetzt sind sie damit nicht mehr einverstanden, jetzt kokettieren sie damit, dass sie nicht mehr damit einverstanden sind. Also von daher, ja, Elon Musk ist von Anfang bis Ende hundertprozentig Tesla und ist für mich auch nie zu trennen. Also ich würde auch, egal in welche Richtung das geht, nicht ganz ausschließen, dass da auch nochmal was total Verrücktes kommt. Also weil wir einfach gerade dabei sind. Ich traue dem Typen zu, dass der nächste Tesla ein V12 hat. Also ich traue es dem zu.
Schön wär's, würde ich gern sehen. Glaubst du denn, um noch einmal abschließend bei diesem Marketing-Thema zu bleiben, braucht es so einen Personenkult, um einen Chef von einer Sache, um so einen Kult, um eine Marke zu schaffen? Also ich meine, ne, Steve Jobs ist auch ein Kult-Leader gewesen, wenn du so willst. Also wäre es vielleicht auch gar nicht schlecht, sowas hätte ein Mercedes, BMW, Audi oder Porsche?
Ich würde mal sagen, das haben die alle versucht. Also guck mal, also diese Apple-Keynotes und die Art und Weise, wie sich ein Elon Musk inszeniert hat, das hat die ja alle dazu gebracht, dass die sich auch auf einmal schwarze Lederjacken anziehen oder weiß ich was. Ne? Aber das hat natürlich diesen CEO, den modernen CEO geprägt. Also nicht zuletzt durch Tim Cook und Steve Jobs, aber Elon Musk steht natürlich so von seinem Leisure-Auftreten in einer Reihe und da haben die natürlich sofort verstanden. Machen die ja nicht, weil die sagen, oh, ich muss so sein wie Elon Musk, sondern das sagen die natürlich, weil ihre Marketingberater sagen, Achtung, Leute vertrauen einer Person zuerst und dann einer Marke. Also ja, dieser Personenkult ist für eine Marke und für Marketingaktivitäten ultra wichtig.
An der Stelle eine ganz kurze Unterbrechung und zwar für den Partner von unserem Podcast hier. Und zwar, ihr wisst es vielleicht, wenn ihr die letzten Folgen gehört habt, DSR24, die deutsche Schadensregulierung. Und da hat uns eine Frage erreicht zu, die fand ich ganz interessant. Und zwar, kann man einen Schaden bei der DSR24 noch einreichen, wenn der ganze Unfall schon ein paar Monate her ist. Und ja, das kann man. Das kann man dann, wenn der Schaden noch nicht reguliert wurde, wenn noch kein Anwalt oder irgendwas involviert wurde. Was macht die deutsche Schadensregulierung genau? Die setzt sich für euch ein, wenn ihr einen unverschuldeten Unfall hattet und geht mit euch den gesamten Weg bis zum Schluss. Das heißt, sie stellt Gutachter, Anwälte und so weiter und so fort, dass ihr auf keinem Cent eurer Schadenssumme sitzen bleibt, sondern dass ihr alles bekommt, was euch zusteht. Wie gesagt, auch wenn euer Unfall jetzt schon ein oder zwei Monate her ist, könnt ihr es trotzdem bei der DSR24 melden. Also in den Shownotes steht der Link, gerne draufklicken, DSR24. Da wird euch geholfen auf jeden Fall. Und jetzt geht's weiter mit dem Tesla.
Du hast mir die Frage ja nicht ohne Grund gestellt, aber so, wie ist es bei dir? Also ist Elon Musk für dich jemand, der für dich die Marke besser, sympathischer, schlechter, unsympathischer macht?
Besser, schlechter auf jeden Fall nicht. Unsympathischer, sympathischer, ja, in den letzten Jahren bestimmt ein Ticken unsympathischer, aber das ist jetzt, das trenne ich davon immer, weil ich bin dann da, gucke mir die Produkte eher an. Aber es hat sich auf jeden Fall verändert, weil Elon Musk, den ich eben erwähnt habe, 2012, 2013 bei Letterman ist ein anderer Elon Musk als Cybertruck oder irgendwas. Ich will auch gar nicht zu viel ins Detail gehen, wie ich diese Person finde oder nicht finde. Der hat bestimmt innovative Sachen gemacht, aber es ist jetzt kein Typ, es ist ein Typ, mit dem würde ich gerne mal mit dir hier sitzen und schnacken, ohne Frage, aber das würde ich mit vielen auch streitbaren Personen gerne machen. Aber ob wir mit allem auf einen Nenner kommen, weiß ich nicht. Aber ich glaube, er ist einfach der Einzige, der eine Marke im Automobilbereich so dolle geprägt hat. Klar kannst du jetzt einen Enzo Ferrari oder so noch nehmen oder vielleicht auch noch einen Winterkorn irgendwie, aber das ist auch immer so ein bisschen, also Enzo war vielleicht auch damals schon so krass, aber ein Winterkorn ist auch in unseren Augen erst so eine Galionsfigur geworden, eigentlich nachdem er da war. In der Zeit hat man ihn immer wahrgenommen als eben so ein, okay, da kommt der Boss, das habe ich heute mit gar keinem mehr. Aber rückblickend, wenn ich jetzt auf ihn gucke, denke ich, okay, sowas bräuchten viele Hersteller wieder.
Definitiv, also der, ich glaube, die Parallele, nicht im Detail, aber ich glaube im Gesamten zu dem Ferdinand Piëch, ja, ist schon nicht von der Hand zu weisen.
Ja. Und da sind wir aber eigentlich auch schon bei der nächsten Frage oder These, weil wir auch so oft den Smartphone-Vergleich jetzt gemacht haben, ist Tesla, und da kommen wir auch dann so langsam in die Beantwortung unserer Frage, ob Tesla am Ende ist, ist Tesla eher Nokia oder eher Apple? Wenn ich das einfach dich so frage, was würdest du denn da sagen?
Naja, du meinst natürlich, also um das vielleicht vorwegzunehmen, du meinst natürlich, dass Nokia vom Markt verschwunden ist, weil sie sich nicht verändert haben?
Und aber ja eigentlich eine Marke ist, die ein ganzes Feld mit begründet hat.
So, also die Parallele könnte man jetzt ziehen, wenn man jetzt mal hier kurz Stopp macht. Und Apple meinst du, weil es eine Marke ist, die auch ein Segment revolutioniert hat?
Und es aber bis heute noch immer macht.
Also die Frage, die du gerade gestellt hast, ist ja eigentlich eine verbildlichte Frage unserer Kernfrage.
Genau.
Also sind die quasi am Ende, so wie Nokia, oder schaffen sie auf ihrer Bahn weiter zu schwimmen und weiterhin das Feld, ich sag's mal, zu prägen?
Schaffen sie, und das können wir aber gleich noch mal klären, wollen sie das überhaupt?
Dann würde ich mal kurz, ich weiß selber nicht, wie ich die Frage beantworten soll. Und deswegen würde ich versuchen, noch mal mich ranzutasten. Tesla ist, glaube ich, und das meine ich fast so, wie es klingt, mit dran schuld, dass dieses Smartphone-Narrativ aufgekommen ist. Also alleine diese Bedienbarkeit in ein Auto reinzumachen, so wie das Smartphone, also alles total reduziert und so weiter und so fort. Also du nimmst ein Auto, um ganz kurz mal so meine Definitions-Baseline reinzuknallen, ein Auto ist für mich immer ein multisensorisches Erlebnis. So, wenn du dem quasi den Verbrenner wegnimmst und die Handschaltung und einen Elektroantrieb reinmachst, dann bist du schon mal auf einem Auge blind. Wenn du jetzt den Innenraum noch so kastrierst, dass es eigentlich aussieht wie ein Badezimmer mit einem Seifenspender, clean und that's it, dann nimmst du den Gehörsinn. So, und das ist das, was Tesla gemacht hat. Und dass das krass ist und dass denn gewisse Leute sagen, wow, das ist immer völlig anders. Und endlich muss ich mich nicht mehr mit diesen Autoatzen abgeben und dann kann ich hier mein eigenes Ding machen. Mit der Schüssel, klar, das ist halt einfach eine kalkulatorische Marktgröße. Funktioniert. Und was neu ist, fasziniert sowieso und polarisiert. Okay. Dann ist meiner Meinung nach da so dieses Narrativ aufgesprungen zu sagen, ja, die jungen Leute, die interessieren sich ja sowieso mehr für Smartphone. Wer uns eine Weile schon folgt, der weiß, dass ich ein absoluter Gegner dieser These bin. Das habe ich nie geglaubt. Das bestätigt sich auch, dass das nicht richtig ist aktuell. Aber diese These wurde natürlich leicht gemacht, weil der Tesla so dieses manifestierte Zukunftsauto war, was quasi scheinbar dieser These recht gegeben hat. Und da weiß ich nicht, Henne-Ei-Prinzip, was war jetzt zuerst da, der Tesla oder irgendein Lappen, der gesagt hat, Achtung, die Kids stehen jetzt nur noch auf Smartphones und Auto ist aus. Und dann haben die anderen halt alle die nächsten 10 Jahre nacherzählt. Weiß ich nicht. Aber beides hängt irgendwie miteinander zusammen. So, und dann haben, und das bringt mich aber dann eben zu der Betrachtung dieser Frage, dann haben aber die deutschen Hersteller in ihrer Angststrategie diese Geschichte auf dem Ohr gehabt. Oh, verdammt, wir müssen jetzt Autos machen, die irgendwie wie Smartphones sind. Und guck mal, der Tesla, der hat ja so ein Auto schon gebaut. Machen wir genauso. Weil wenn wir das jetzt nicht so machen, dann sind wir hinten dran. Ergo, es sind die schlimmsten Autos wahrscheinlich in der Autogeschichte entstanden in den letzten 8 Jahren. Und alle möchten das jetzt eigentlich so schnell es geht zurückdrehen. Nicht nur, dass sie jetzt sagen, sie müssen auch ihre EV-Strategie wieder zurückdrehen, weil es am Menschen vorbei ist, sondern vor allem diese Definition über einen schönen Innenraum und über Knöpfe, die ich, wir kennen die Studien, einfach drücken kann, ohne hinzugucken. Smartphone lenkt ab im Alltag. Wir kennen diese ganzen Geschichten, aber diese Displays nicht. Naja, klar lenken die ab. Die lenken noch viel schlimmer ab. Und es ist total bescheuert, einen Spiegel über 25 Klicks einklappen zu müssen, als wenn da einfach ein Knopf am Spiegel ist. Also das heißt, alle rudern jetzt langsam wieder zurück von diesem Trend. Und wenn man das jetzt mal auf die lange Zeit, wie das Auto existiert, und ich sage mal, das moderne Auto existiert so seit den 50er Jahren, sagen wir mal seit den 60ern, bis heute ist diese Display, also diese Hardcore-Display-Smartphone-Zeit, eine verdammt kurze Zeit gewesen. Heißt also, dieser Trend, der ist eigentlich schon wieder vorbei. Und da ist jetzt genau die Frage, Nokia oder Apple, wie Tesla mit dieser Sache umgeht. Weil ich glaube, wenn sie jetzt ein Auto bauen, was wieder, sie haben jetzt, genau wie sie damals das Display ins Auto gebracht haben, haben sie jetzt die Chance, wieder 5 Jahre vor allen anderen zu sein, wenn das nächste Model Y, 3 Series, Model S, you name it, wenn das auf einmal ein richtig krasses, ich sag's mal, so eine Mischung aus 190er oder E30 BMW mit, kennst du diese AI-Seiten, wo die so Sony mit Autos aus den 80ern mixen, ja, wo die so Amplifier im Auto, ja, haben? Wenn die so ein Auto bringen, mit der Leistung von so einem Plaid S und das vielleicht auch noch so aussieht wie ein Taycan Mantai, ich glaube, dann sind die richtig wieder zurück. Und dann ist das nämlich nicht mehr diese komische, diese Lappenmarke, sondern ist auf einmal eine richtige Automarke. Also die Transformation könnten sie, also das hätten die aber schon vor 3 Jahren erkennen müssen, damit sie jetzt in der richtigen Entwicklungsphase sind, sodass sie vielleicht im nächsten Jahr ein Model launchen können, was genau diese Attribute mitbringt, und dann sagen alle, wie jetzt, Alter, Mercedes, was baut denn ihr für Lappenautos, und Tesla zeigt euch das wieder mal? Ja, genau wieder an der Stelle zuzutrauen wäre es denen, wenn sie das nicht machen, glaube ich, dann sind sie wirklich in der Nokia-Falle, wenn sie sich nicht weiterentwickeln.
Ja, und es wäre super spannend zu sehen, wenn sie das machen würden, so in die Richtung gehen. Ich glaube, dass, ich würde fast sagen, zu 100% nicht, dass das passieren wird. Weil, und da sind wir sehr konkret schon bei der Beantwortung unserer Frage, ob Tesla am Ende ist. Ich glaube, Tesla ist nicht am Ende, weil sie nicht mehr wissen, was sie machen sollen, oder weil sie jetzt irgendwie vom restlichen Markt aufgefressen werden oder so, sondern ich glaube, also wir können ja erstmal den Status quo betrachten. Wir haben in unserem Arbeitsalltag, haben wir eingangs schon gesagt, alle Autos gefahren. Ich habe letzte Woche noch das Tesla Model Y Juniper vor der Tür gehabt, das überarbeitete Model 3 gefahren, den Model X und Model S Plaid gefahren, also alle aktuellen Sachen gefahren. Und wir sind aber jetzt beim Thema Elektromobilität und andere Hersteller an einem Punkt, wo die Hersteller super viel, also unsere deutschen Hersteller super viel Neues bringen. Tatsächlich auch neue Klasse genannt bei BMW, ganz neue Plattformen bei Mercedes, aber auch bei Porsche. Und jetzt ist einfach der Punkt erreicht, den wir ganz lange journalistisch immer begleitet haben mit, hier ist der Tesla, wer kann sich daran messen? Ist es jetzt also eindeutig so, dass hier sind die anderen, da kommt der Tesla nicht mehr mit. Ist einfach so, das ist Fakt. Weil Tesla an einem bestimmten Punkt aufgehört hat. Die haben jetzt nochmal diese Überarbeitungen gemacht, also ne, nochmal das Model Y und Model 3 überarbeitet, sozusagen in Autosprache super Facelifts gemacht, weil genau die Punkte behandelt wurden, die man so schlecht fand. Aber es hat halt nicht dazu geführt, dass sie nochmal so einen Sprung gemacht haben, dass sie diese neuen Autos, iX3s, GLCs, CLAs und so, noch in Schach halten können. Nicht mehr. Das ist ein ganz klarer Step, den die unter anderem die Deutschen, aber auch die Chinesen gemacht haben, wo Tesla jetzt hinterherhängt und nicht mehr vorne herläuft. Den einzigen Punkt, den du Tesla immer noch zuschreiben kannst, ist das Thema Preis, obwohl sie damit den Chinesen natürlich auch einen harten Konkurrent bekommen haben. Du kaufst dir, wenn du dir jetzt einen Tesla kaufst, ein okayes Auto und ein gutes Elektroauto, aber du kaufst dir nicht mehr das, was technisch an der absoluten Spitze möglich ist. Und da habe ich mir immer die Frage gestellt, warum ist das so? Die sind ja nicht dumm. Die verpassen ja nicht so einen Zeitpunkt. Die hätten das Geld, die Möglichkeiten, die Fachleute, um mal ein Beispiel zu nennen, um zu sagen, wir machen uns dann noch mal bessere Akkus rein und wir erhöhen die Ladeleistung, was ja zum Beispiel so ein typischer Wert ist, wo man Elektroautos dran vergleicht. Oder wir gehen beim Thema Verarbeitung doch noch mal andere Wege. Weil, um uns mal als Beispiel zu nennen, das Model Y, da wir sind über so eine Rüttelstrecke gefahren. Das sind Unterschiede wie Tag und Nacht. Da vibriert die Heckscheibe im Heckscheibenrahmen, da vibriert das Lenkrad wie bescheuert, das Auto rüttelt sich und schüttelt sich. Das ist noch nicht mal State-of-the-Art Autobau. Das Einzige, was man denen immer noch zuschreiben kann, ist, die bauen einfach insofern gute Elektroautos, dass die effizient sind und so weiter und so fort. Aber, und darauf will ich hinaus, dieser Punkt zu sagen, wir müssen jetzt den nächsten Step gehen, um mit allen vorne mit dabei zu bleiben, den haben sie nicht gemacht, und ich glaube, den haben sie bewusst nicht gemacht. Kann ich dafür einen Grund nennen, warum sie das bewusst nicht gemacht haben? Keinen, den ich verifizieren kann, nur ein Gefühl. Das ist ein Unternehmen, was stark durch den Chef geprägt ist, und der Chef hat halt super viele andere Baustellen auch noch. Und wenn der Chef sich extrem fokussiert darauf, dass Raketen, die er in die Luft schießt, wieder landen müssen, was vollkommen super ist, dann hat der Chef nicht gleichzeitig den Kopf dafür, ein Autounternehmen, das eine unfassbare krasse Konkurrenz hat. Beim SpaceX hat er vielleicht noch die Chinesen als Konkurrenz, die auch mal ab und zu eine Rakete wieder runterholen. Aber ne, beim Autobau geht es einfach super schnell. So als hätten die ein Handy gelauncht und hätten dann eben auch gesagt beim iPhone 7, wir machen jetzt mal 3 Jahre Pause. Ja, dann ist das Samsung, keine Ahnung, ist irgendwas, ist halt 3 Jahre weiter. So. Und das haben die nicht gemacht, und deshalb stehen die jetzt da, wo sie stehen, und sind immer noch ein Autobauer, sind immer noch jemand, der ein Portfolio hat und immer noch Sachen, die okay alle sind, aber sind halt nicht mehr bei der Musik mit dabei. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum das so ist. Und bin lustigerweise auf zwei Zitate von Elon Musk gestoßen. Und zwar
bin ich wirklich gespannt, weil ja, das ist eine Frage, die...
Ja, und zwar das eine war, dass er mal gesagt hat, er möchte natürlich gerne, als er das so angefangen hat, dass irgendwann alle Leute elektrisch fahren. Und er hat mal gesagt, ich versuche das jetzt mal zu übersetzen und zusammenzukriegen, wenn es irgendwann mal soweit sein sollte, dass andere Hersteller bessere Elektroautos bauen als unsere und unsere deshalb nicht mehr gekauft werden und es vielleicht sogar dazu führt, dass wir pleite gehen, dann bin ich immer noch happy, dass alle elektrisch fahren.
Irgendwie finde ich das ein bisschen unplausibel.
Ja.
Also wenn ich das mir einfach nochmal so unter normalen Gesichtspunkten zurechtrücke, kann natürlich sein, dass er da wirklich nochmal einfach das völlig anders sieht. Aber eigentlich, wenn du nicht mehr führend, prägend oder überhaupt vorne mit dabei bist, dann wird kein Platz mehr sein, weil hinten ist kein Platz mehr. Also schon gar nicht für so einen ambitionierten Hersteller, der, ich sag mal, da mit diesen Gigafactories ja auch einfach Kostenverbindlichkeiten decken muss, wo du sagst, wie willst du das machen in Zukunft? Also wenn die Produkte nicht mehr mithalten, die Dinge sind ja nur darauf ausgelegt, dass die Nachfrage so hoch ist. Und wenn das ein Hyundai gibt, der das dann genauso gut zu einem besseren Preis macht, weiß nicht, ob das ein unternehmerisch überhaupt haltbares Ziel ist, was du, also fliegt dir der Laden ja auseinander. Theorie, ich habe mich da gar nicht mit belesen. Wäre mal interessant, ob es da wirklich richtige Theorien dazu gibt. Können wir gleich nochmal gucken. Aber meine Theorie ist erstmal, dass Tesla in einer Zeit groß geworden ist, wo sie überhaupt keine Probleme hatten, sich zu differenzieren. Alle waren gleich, sie waren anders. Jetzt wurden alle gleich, wie Tesla. Jetzt sind sie gleiche unter gleichen. Und jetzt passiert aber irgendwie was. Jetzt sind sie nämlich doch ein Autohersteller, für den so gewisse Gesetzmäßigkeiten gelten. Also sprich, die haben eigentlich angefangen, wenn ich es mal total vereinfache, eigentlich mit ganz simpelster Technologie. Einfachste Akkus, einfachste Motoren. Also im Prinzip so, wie man wahrscheinlich in 10 Jahren sagen wird, das war mal ein Elektroauto, das ist ja einfachste Kühlschranktechnik eigentlich mit Rädern dran. Ja. Und jetzt haben sie das Problem, glaube ich, dass sie in so einem 80%-Bereich angekommen sind. Die letzten 20% sind jetzt so teuer, dass du doch wahrscheinlich denken musst wie ein Autohersteller. Und dass das nicht mehr zusammenpasst. Also guck dir jetzt auch gerade, nee, nicht gerade, auch neulich präsentiert, nicht nur der AMG GT, sondern der CLA 45 AMG mit diesen Axialflussmotoren. So. Und diese Axialflussmotoren, da sagt ja AMG oder Mercedes von sich selbst, das sind die V8-Motoren unter den Elektromotoren. Das schmeichelt dem Elektromotor mehr als eigentlich notwendig. Aber irgendwie haben sie ja einen Punkt daran. Die, finde schon kurz wichtig zu erklären, die sind völlig anders aufgebaut als andere Motoren. Die sind quasi nicht so Würfel mit Magneten drin, sondern die Magneten sind wie so ein Stargate angeordnet, also wie so ein Ring, und dadurch kannst du auf ganz wenig Platz ultra viel Leistung bringen. Also das heißt, technologisch ist das tatsächlich auch im Spektrum der E-Autos ein Motor, wo man sagen könnte, Achtung, in meinem Fahrzeug sind Axialflussmotoren drin, das ist schon eine Differenzierung, die ich absolut zulässig finde. Und das hat Mercedes ja auch nicht alleine erfunden, sondern die haben, muss man kurz ausführen, um zu verstehen, warum da Tesla vielleicht nicht mitkommt. Das hat ja Mercedes nicht erfunden. Die haben ja die Firma Yasa gekauft, die diese Dinge in, ich sag mal, im Prototypenstadium entwickelt haben. Und Mercedes hat mit dem Geld, was sie haben, das jetzt in Serienreife gebracht. Ein unfassbarer Aufwand. Also diese AMG-Autos mit diesen Axialflussmotoren sind nicht so aus der Wand gefallene Kühlschränke wie ein Tesla. Das ist ein völlig anderes Game. Also die haben auch da mit meiner Meinung nach, ich finde die Autos optisch streitbar, und was die beim CLA anbieten für wahrscheinlich knapp 100.000 Euro bei dem 45, ist eine Frechheit an Qualität und Innenraum. Das ist eine Beleidigung. Das ist ein Tesla von vor 10 Jahren, ich sage es jetzt mal so. Aber antriebstechnisch haben die meiner Meinung nach jetzt gerade sowas wie eine Hypercar-Klasse in Elektroautoform für den Alltag etabliert. Das ist absolute Benchmark. Ich bin auch der Meinung, da kommt auch kein BMW oder irgendwas hin. Und von daher meine ich, das ist ein absolutes Hochrüsten, was da gerade mit kleinen Prozent, wie bei der Formel 1, um ein Zehntel schneller zu werden, musst du 10 Millionen Euro ausgeben. Und ich glaube, da fehlt es einfach Tesla an der Grund-DNA jetzt. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das einfach eine ganz sachliche Abgehängtheit ist. Obwohl ich auch nach wie vor sagen würde, und unterschätze den Elon Musk nicht, aber in der Hinsicht könnte ich mir vorstellen, wenn das sich so darstellt, wie ich das einfach mal unter sachlichen Punkten sehe, dann würde ich eine Antwort auf unsere Kernfrage jetzt geben können.
Also ich glaube nicht, dass das, also ich kann mir das nicht vorstellen, also ich verstehe das, was du meinst, auch mit Axialflussmotoren und so weiter, das ist für mich aber alles sehr stark eine Sportautoschiene. Ich sehe auch gar nicht so, dass die Elektromotoren in Teslas eher so ein altbackenes Ding sind, dafür sind die noch viel zu effizient. Das war in unserem Vergleich mit den neuen Autos das immer noch effizienteste Auto, nur mal für den Hinterkopf, also ein Model Y fährt effizienter als die neue Klasse von BMW, als der neueste Mercedes, als alle anderen.
Warum?
Das kann ich dir nicht sagen. Sie haben einfach vor zig Jahren, als sie diese Sachen gebaut haben und immer wieder verfeinert haben, gute Arbeit gemacht. Die haben, was die reine Effizienz des Autos angeht, immer noch einen Vorsprung auf die anderen. Punkt. Ne? Deshalb, das sind für mich keine schlechten Akkus oder alten Akkus und so weiter und so fort. Ich verstehe den Punkt und mit Sicherheit gerade da ist was dran, dass sie jetzt eben auch ein Autobauer sind und sich mit anderen Autobauern messen müssen, bin ich ganz bei dir. Aber die sind bei weitem noch nicht, auch wenn sie jetzt ein Stück hinter den anderen sind, im Gesamtkonzept, weil eben nun mal ihr klassischer Autobau nicht so gut ist wie von den klassischen Autobauern. Das ist immer schon der Pferdefuß, den sie hatten. Und jetzt haben die klassischen Autobauer halt bei dem Thema Elektromotoren und Akkus und so weiter aufgeholt, dass jetzt der Vorsprung der klassischen Autobauer einfach da ist aufgrund ihres klassischen Autobaus. Tesla kann nicht so einfach den klassischen Autobau, also den kann man sich auch einkaufen, aber das sieht man auch bei den Chinesen, die kaufen den auch ein, aber das Gesamtkonzept ist trotzdem nicht so stimmig wie BMW und Mercedes, die es seit Jahrzehnten.
Darum sind alle Autobauer, die jetzt neu hinzukommen, nehmen wir mal Tesla, nehmen wir mal diese ganze Latte von chinesischen Herstellern, you name it, also wirklich BYD, XPeng oder wie die heißen und Denza und keine Ahnung was. Die klatschen natürlich alle in die Hände, weil eben ein großer Teil des Autobaus, nämlich vorhin dieses Szenario mit dem geilen Innenraum, der das Produkt emotional differenziert von anderen, dass das gerade am Markt nicht gefragt war. Das war so ein Einfallstor. Das war en vogue, so eine anonymen Innenräume zu haben, anonymes Äußeres, anonymes Inneres, weil in dem Moment, wo die einen geilen Innenraum bauen müssen, ist das ein anderes Game. Die klatschen die Hände, weil sie da ein Display reinmachen müssen, eine Mittelkonsole, fertig, aus. Wenn du aber 1000 Bauteile hast, die in sich nicht scheppern, nicht klappern und dann auch noch funktionieren müssen, auf am besten Jahrzehnte, dann ist das ein anderes Game. Dann verdoppeln sich da die Preise einfach. Und deswegen, nur um auf dieses Szenario zurückzukommen, bin ich mir auch nicht sicher, ob, so sehr ich mir das wünschen würde, dass es einen Tesla gibt, der drinnen einfach so geil ist, mit Alu-Drehknöpfen und allem drum und dran, wo ich sage, Mann, ist ein Genuss. Glaube ich auch nicht, dass es den geben wird, weil diese Kosten nicht zu stemmen sind.
Dann lass uns noch einen Punkt, bevor wir die Frage final klären, aber das, ich glaube, wir, da kommen wir, also ne, kommen wir ungefähr auf die gleiche Meinung, aber müssen wir auch gar nicht haben. Würdest du denn sagen, und das ist so die letzte These, die ich nochmal in den Raum stellen will, oder Frage besser gesagt, hat der Erfolg und der Aufstieg von Tesla denn der Automobilindustrie aus deiner Sicht heute 2026 mehr geholfen oder mehr geschadet?
Das ist übelst schwierig zu sagen. Sag mal, was du dazu sagst.
Es hat ihr auf jeden Fall nicht geholfen, der Automobilindustrie. Wenn die Frage ist, hat es geschadet oder geholfen, muss ich irgendwo dazwischen bleiben, weil es hat der Automobilindustrie definitiv nicht geholfen. Sondern die ist eigentlich viel differenzierter heute, viel komplizierter heute, als sie mal war. Es ist viel schwieriger, Autos zu bauen. Der Einstieg der Chinesen in das Thema war ja auch nur möglich durch die Elektromobilität. Die hätten nie so groß in das Game reinrollen können, wenn nicht die Hauptkomponente eine Komponente ist, die aus ihrem Land kommt. Wenn die Komponente der Motorenbau wäre, dann hätten sie sich die Lizenzen kaufen müssen oder das Know-how und was weiß ich was. Aber das sind nun mal Komponenten, die kommen aus ihrem Land. Elektromotoren, Akkus, Inhaltsstoffe und so weiter. Klar haben die dann den Vorteil. Und das ist halt einfach ein Türöffner gewesen. Tesla war ein Türöffner. Alle wollen auf einmal Elektroautos. Hat sich China gedacht, ja mega, da sind wir ja super gut im Game. So. Deshalb, es hat eher geschadet als geholfen, aber nicht mit der Absicht von Tesla, der Marke, oder einem Elon Musk oder was weiß ich was, um hier möglichst groß rumzurühren in dem Pott.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders. Jetzt kann man sagen, welche Zeitlinie berührt oder verändert welche wie, dass man irgendwie davon ausgeht, naja, wäre diese beschleunigte Elektroautoentwicklung nicht durch Tesla so angeschoben worden, hätten sich vielleicht die Sachen ganz anders entwickelt. Also wäre, ich sag's mal, Amerika, Europa mehr noch ein Verbrennermarkt geblieben, wären denn auch gewisse Tendenzen in der EU-Gesetzgebung nicht so radikal geworden. Also vielleicht hätten wir heute eine andere Welt und vielleicht wäre dann auch die Notwendigkeit von China, so in die Elektromobilität zu gehen, nicht so drastisch ausgefallen. Vielleicht hätte es aber diese Entwicklung auch einfach nur verlangsamt und es wäre eh so gekommen. Egal wie, ich glaube, dass diese starke Entwicklung, plötzliche Wendung der Technologie, anders, schneller, wie auch immer, gut ist einfach für eine Reibung im Markt. Also ich denke, das hat nicht geschadet. Das hat, wenn ich nochmal auf diese 8 Jahre jetzt, wo die Autohersteller nicht die guten Autos gebaut haben, diese Display-Autos. Ich glaube, das war eine Phase, die ist jetzt langsam vorbei. Also ich glaube, das werden wir noch erleben, dass das zu Ende geht. Und insofern ist es, glaube ich, gut, dass das ein Katalysator war, die Branche ein bisschen nach vorne zu treiben. Weil, wie gesagt, wenn ich mir die AMGs technologisch angucke, dann sage ich, es ist eigentlich geil, dass eine Firma wie Mercedes oder AMG, die könnten ja immer noch eine V8 Black Series bauen. Das können die. Die können jetzt aber auch so ein 680 PS Axial Hypercar in Form von einem CLA bauen, was 270 km/h als E-Auto fährt. Das sind natürlich zwei Fähigkeiten, die hatten sie vorher nicht. Von daher glaube ich, dass es mittelfristig den Herstellern gut getan hat, dass das war. Kurzfristig haben die ganz schön Quatsch gebaut. Ne? Das kritisieren wir ja immer. Aber ich glaube, mittelfristig hat dieser Konkurrenzdruck dazu geführt, dass da sehr, sehr fähige Entwicklungen daraus entstanden sind. Und ich hoffe natürlich, dass sich der Trend fortsetzt und dass dann die anderen Werte auch wieder zurückkehren. Und vielleicht kann ja eben auch beides da sein. V8, vielleicht Sauger und Axialfluss. Also für mich fein.
Ich glaube, das wäre für uns immer fein. Ne? Ich glaube, es ist immer nur dieses Radikale, dass nur das eine oder nur das andere. Ich glaube, das denken viele auch immer von uns, ne? Dass wir immer nur Verbrenner, Verbrenner, Verbrenner. Aber ne? Unsere Meinung ist da ganz klar.
Genau,
beide Lager können
existieren. Beide Lager können existieren. Ich habe bloß ein Problem mit Bullshit. Genau. Ich habe bloß ein Problem, wenn mir jemand sagt, das ist doch Quatsch, das ist doch altbacken. Und ich habe ein Problem, wenn mir jemand sagt, ein Elektroauto ist dafür da, dass die Umwelt grüner ist. Da kann ich nur lachen. Ja. Und wenn das noch von drei anderen erzählt wird, na dann muss ich leider auf den Tisch und sagen, Klappe halten, ist Quatsch. Aber die Kernfrage.
Genau, das wäre jetzt, lass mich dir die, weil du warst schon so nah dran an der Beantwortung, deshalb möchte ich das gerne erstmal von dir hören. Wenn wir jetzt die Frage eben nochmal stellen und sagen, ist Tesla am Ende, wie würdest du sie beantworten? Also ist ja erstmal ein schöner Punkt, den du gerade gesagt hast, dass du das eigentlich als eher eine Hilfe betrachtest, dass Tesla auf den Markt gekommen ist, weil es mittelfristig eben zu was Gutem führen kann. Aber wie betrachtest du die Marke Tesla aktuell selber? Ist die Marke Tesla am Ende?
Also, ich kann nicht in die Blackbox der Research and Development bei Tesla reingucken. Würde ich gerne. Ich kann auch nicht in den Kopf von Elon Musk gucken. Wenn ich nur das nehme, was ich sehe, würde ich sagen, dass das Thema Tesla durch ist. Das kann ich jetzt wieder abschwächen, indem ich sage, naja, nicht direkt pleite und weg vom Markt. Aber in letzter Konsequenz könnte ich mir das sogar vorstellen, dass das vielleicht passieren könnte.
Tatsächlich kommen wir dann am Ende hier auf den gleichen Nenner, weil ich auch sagen würde, das ist einfach nur, ich kann genauso wenig irgendwo reingucken und vielleicht haben die was in der Pipeline, was übermorgen präsentiert wird, wenn dieser Podcast einen Tag alt ist und alles ist anders. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, und das mache ich vor allem noch an folgenden Punkten fest, jeder, der sich ein bisschen damit beschäftigt, weiß, dass es schon seit Ewigkeiten ein neues Tesla-Modell unterhalb des 3 geben soll. Der Einstiegstesla für wenig Geld. Ewig angekündigt, nie gekommen. Der Roadster, da gibt es ja sogar schon Vorbestellungen. Leute haben schon ein Deposit hingelegt, nie gekommen. Der Cybertruck in jeglicher Form, auch wenn ich ihn interessant finde, in den USA auf der Straße zu sehen, in jeglicher Form wirtschaftlichen Fail. Ein Auto zu bauen, was du eigentlich nirgendwo anders fahren darfst, außer in den USA. Also da sind so viele Punkte schon gewesen, so in den letzten Jahren, plus die Weiterentwicklung, das mache ich hier gerade in Anführungszeichen, der aktuellen Fahrzeugflotte, die zwar weiterentwickelt wurden, aber eben nicht auf einen Stand, wir halten wieder vorne mit, sondern wir sind jetzt 20% hinter der Musik, zeigt mir, dass in jeder Phase da gerade nicht der Anspruch da ist, die Marke Tesla als Autobauer vorne mit dabei zu halten. Und dann komme ich nochmal so ein bisschen zurück auf das, was ich eben sagte mit den Zitaten von Musk. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er das auch gar nicht mehr groß möchte. Das mache ich wirklich an ihm fest. Wirklich an ihm als Chef, dass er als die treibende Kraft, und das hört man ja immer wieder, auch wenn Interviews von ehemaligen Tesla-Angestellten, was für eine treibende Kraft er im Unternehmen ist. Nicht 40 Leute noch drunter gefasert unter ihm, die alle was mitentscheiden. Er trifft die Entscheidung. Was er sagt, wird gemacht, auch wenn es die dümmste Entscheidung der Welt ist. Und wenn er keinen Bock mehr in dieses Unternehmen investiert und nicht mehr seinen Willen zu sagen, ach krass, die bauen das, da bauen wir was Krasseres. Das sehe ich nicht mehr im Moment. Und deshalb sehe ich im Moment eine absolute Stagnation bei Tesla, die letzten Endes dazu führen wird, dass Tesla am Ende ist. Wenn es mit dem schönen Gedanken ist, in Anführungsstrichen, dass Elon Musk seine Mission, Hauptsache es fahren alle elektrisch, egal welche Marke, damit erfüllt hat, dann freue ich mich. Halte ich das für realistisch? Weiß ich nicht, aber ich finde es einen schönen Gedanken. Ich sehe nur absolut nichts mehr vorangehen bei dieser Marke und da muss schon ein ganz großer Schlag passieren, dass es nochmal diesen Switch in die andere Richtung geht, weil nun mal jetzt die anderen überholt haben. Und deshalb würde ich sagen, die Marke Tesla ist in einer absoluten Stagnation, die langfristig, wenn es so bleibt, wie es jetzt ist, zum Ende der Marke führt.
Total. Also never mess with Elon Musk. Definitiv, also unterschätze niemals, aber unterschätze einfach auch nie die deutsche Autoindustrie. Wenn ich mir das angucke und das angucke, ist beides, sind schon mächtige Kräfte, die da aufeinandertreten, aber in der Tendenz bin ich da bei dir. Ich glaube, dass das Tesla-Lied ist nach aktuellem Stand gesungen. Also, mich würde natürlich interessieren, was unsere Hörer dazu sagen. Würdet ihr die Marke Tesla schon abschreiben oder denkt ihr, da kommt nochmal der große Knall? Kommentiert das gerne mal rein.
Und ne, wir wissen, Tesla-Fahrer und Tesla-Freunde sind sehr im Internet aktiv. Deshalb ne, nicht nur kommentieren, sondern auch gerne kritisieren. Und vor allem möchte ich gerne mal von euch Tesla-Fahrern die ernsten und ehrlichen Erfahrungen haben. Denn wir haben eben von unseren Erfahrungen berichtet, die wir so haben. Wenn ihr euer aktuelles Model 3 fahrt, seid ihr bestimmt auch mal ein anderes Elektroauto gefahren oder habt es mal ausprobiert und so weiter. Ist es nur unser Eindruck, dass diese Autos halt ein Ticken dahinter sind? Ist es euer Eindruck vielleicht nicht? Also pumpt alles in die Kommentare. Wir sind da über Kritik, aber auch Lob und was auch immer. Für alles sind wir offen und freuen uns darüber. Deshalb haut's in die Tasten und dann.
Ganz wichtiger Hinweis noch und abonniert uns gerne auf Instagram, die_Marshalls, weil da machen wir uns richtig, richtig gerne über Tesla-Fahrer lustig. Und vielleicht lohnt sich das ja mal reinzuschauen.
Bis zum nächsten Mal, ne?